Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Wir verwenden viel Wasser und wenn es weniger Wasser wird, gibt es auch weniger Knappheit. Das ist so, da ist Bewusstseinsbildung mit Sicherheit ein gutes und wichtiges Thema.
Was Wasservorkommen und Wasserqualität betrifft, gilt Österreich im weltweiten Vergleich als Insel der Seligen. Dennoch kann es bis zum Jahr 2050 zu regionalen und temporären Fällen von Wasserknappheit kommen. Das zeigen Studien des Landwirtschaftsministeriums und der Umweltorganisation Greenpeace. Fakt ist, dass in den nächsten Jahrzehnten die verfügbaren Grundwasserressourcen abnehmen werden, während der Wasserbedarf steigt. Als zentrale Treiber dieser Entwicklung werden der Klimawandel und die Bevölkerungszunahme genannt. Im Pressepodcast spricht Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, über das Verhältnis zwischen Bedarf und Ressourcen, über den Unterschied zwischen Grund- und Oberflächenwasser und über den heimischen Wasserverbrauch in Haushalten, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Im Fokus des Gesprächs stehen zudem Probleme wie Bodenversiegelung und Klimawandel, sowie die Frage, ob die nationalen Pläne eine sichere Trinkwasserversorgung gewährleisten können. Das Interview für die Presse führt Christian Lenobel.
Rund 130 Liter pro Tag und Kopf beträgt der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in Österreichs Haushalten, also ohne Einbeziehung der Großverbraucher in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Alleine 30 Liter werden täglich von jedem Österreicher die Toiletten hinuntergespült. Das steht symbolisch vielleicht für den sorglosen Umgang mit einem Gut, das an sich als Lebensgrundlage verfassungsrechtlichen Schutz in unserem Land genießt. Wie zeitgemäß ist diese Sorglosigkeit mit Wasser im Allgemeinen und mit Trinkwasser im Besonderen? Das wollen wir heute im Pressetonstudio diskutieren. Ich darf als Gast unseres Podcasts sehr herzlich Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, begrüßen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Lenobel. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch zu einem sehr, sehr spannenden Thema.
Die Umweltorganisation Greenpeace hat eine Studie durchgeführt über das verfügbare Grundwasser in Österreich. Und dabei hat sich ergeben, dass 471 Gemeinden landesweit identifiziert wurden, in denen im Jahr 2050 ein besonders hohes Risiko für Wasserknappheit bestehen könnte. Was heißt jetzt Wasserknappheit? Das heißt, dass diese Gemeinden in Regionen liegen, in denen in trockenen Jahren weniger Grundwasser verfügbar ist, als für öffentliche Wasserversorgung, Industrie und Landwirtschaft benötigt wird. Wie passt das ins Bild eines Landes wie Österreich, das als wasserreich gilt und von großen Vorkommen geprägt ist, Herr Haas?
Nun, Wasser ist, denke ich, unbestreitbar die Grundlage allen Lebens und deswegen ein ganz, ganz besonderes Thema. Es ist auch ein ganz, ganz besonderes Molekül. Die Dipolstruktur führt beim Wasser zu einer ganzen Reihe von außergewöhnlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Lösungsfähigkeit oder auch die Anomalie des Wassers. Also die Aggregatzustände, dass eben das gefrorene Wasser dann leichter ist als das flüssige Wasser. Das sind Dinge, die sind für den Lebenskreislauf von ganz, ganz großer Bedeutung. Insofern ist das ein super spannendes Thema. Vielleicht gleich vorweg. Österreich ist, wenn Sie so wollen, was das Thema Wasser betrifft, eigentlich eine Insel der Seligen. Aber das soll uns den Blick nicht davor verstellen, dass auch zu diesem Thema einige Herausforderungen auf uns warten. Vielleicht versuchen wir das Thema so ein bisschen von größerer Flughöhe aus zu betrachten und schauen einmal, was denn so die verschiedenen Statistiken diesbezüglich sagen. Und es gibt in Europa eine Europäische Umweltagentur, die sich mit diesem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Und die hat zwei Statistiken veröffentlicht, die ich gerne mit Ihnen teilen würde, weil es, glaube ich, eine gute Einflugschneise zu diesem Thema gibt. Die Europäische Umweltagentur hat sich mit der Frage befasst, wie viel der europäischen Bevölkerung sind denn zumindest einmal im Quartal eines Jahres von Wasserknappheit betroffen und verfolgt diese Zahl seit geraumer Zeit. Und interessanterweise im Jahr 2000 waren das 30% aller Europäer, die zumindest einmal im Quartal, also ein Quartal im Jahr von Wasserknappheit betroffen waren. Und dieser Anteil ist im Jahr 2022 auf 41% gestiegen. Hat also statistisch gesehen deutlich zugenommen, ist also, wenn Sie so wollen, ein Indiz dafür, dass Wasserknappheit in Europa ein echtes Thema geworden ist. Und ich möchte gerne auch noch eine zweite Statistik mit Ihnen teilen. auch von der Europäischen Umweltagentur. Die hat sich mit der Frage beschäftigt, wie viel von dem zur Verfügung stehenden Frischwasser, also im Wesentlichen dem Eintrag durch Regen, wird denn in dem Land entsprechend verbraucht. Und man sagt, typischerweise ab 20% dieses Verbrauchs wird dann bereits ein wenig schwierig und ab 40% wird sehr schwierig. Und wenn man sich überlegt, wer denn diese Rangliste anführt, dann ist es Zypern mit deutlich über 90% Verbrauch des Frischwasser.
Also anführt im negativen Sinn sozusagen.
Ganz genau. Also das ist eine super, super schwierige Situation. An zweiter Stelle kommt dann Malta mit über 60%. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Ländern wie Portugal, Griechenland, Spanien, Rumänien, auch Italien, die über 30% liegen, wo also die Ausnutzung der Frischwasserressourcen auf einem sehr, sehr hohen Wert liegt. Jetzt könnte man sagen, ja, das Thema ist ein schwieriges in Europa, aber was ist jetzt mit Österreich? Und jetzt könnte ich Sie fragen, ob Sie die Schätzung haben, wie Österreich betroffen ist. Also wie viel Prozent der Frischwasserressourcen werden in Österreich sozusagen verbraucht? Und das zeigt dann eine ganz andere Relation, weil Österreich, wie schon gesagt, als Insel der Seligen liegt unter 3%. Also weniger als 3% der verfügbaren Frischwasserressourcen wird tatsächlich verbraucht. Insofern ein völlig anderes Bild als in den vorgenannten Ländern. Und jetzt könnte man vielleicht vermuten, wir haben gar kein Problem. Das ist es aber auch nicht. Und darauf werden wir dann sicher später noch ein wenig zu sprechen kommen. Aber vom Grundsatz her, statistisch gesehen, sind wir jedenfalls in einer durchaus guten Situation. Es lohnt sich aber ein Blick ins Detail. Es gibt ja in einigen europäischen Ländern durchaus immer wieder Beschränkungen, was den Wasserverbrauch betrifft. Also Frankreich ist bekannt dafür, es gibt aber auch in Deutschland, in Norddeutschland gibt es entsprechende Beschränkungen. Und in Österreich sind wir davon weitgehend verschont. Wenn es Beschränkungen gibt, sind sie immer nur lokal und auch immer nur temporär und haben vor allem damit zu tun, dass die Gleichheit sozusagen des Wasserbedarfs aufgelöst werden soll. Es sollen also nicht alle gleichzeitig den Garten gießen, es sollen nicht alle gleichzeitig den Pool befüllen. Aber es sind lokale und temporär sehr beschränkte Maßnahmen. Davon sind wir zumindest in Österreich zu einem Gutteil verschont. Vielleicht lohnt es sich, wenn wir einen Blick auf das Thema Trinkwasserversorgung überhaupt werfen, weil Österreich hat eine besondere Situation. Wir haben nämlich eine sehr kleinteilige Wasserversorgung, das ist auch gut so. Es gibt nämlich ungefähr 5.500 Wasserversorgungsunternehmen, die dafür sorgen, dass ungefähr 93% unserer Bevölkerung eben zentral mit Trinkwasser versorgt werden. Und das mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen. Von dem, was an Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird, müssen 66% gar nicht behandelt werden. Da ist die Wasserqualität so gut, dass sie eben ohne weitere Behandlung trinkfähig ist. Und 27% müssen nur desinfiziert werden mit Hilfe von UV-Strahlung. Und das bedeutet, dass die Wasserqualität in Österreich auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und auf Basis der Kleinteiligkeit es auch eine entsprechend hohe Versorgungssicherheit hat. Sie hatten in Ihrer Einführung erwähnt, Herr Lenobel, dass der Österreich im Schnitt 130 Liter Wasser pro Tag verwendet. Das stimmt so. Wenn man sich anschaut, wofür das verwendet wird, haben Sie ein sehr plakatives Beispiel herausgegriffen für die Toilettenspülung. Aber in Summe, was meinen Sie, wie viel davon wird eigentlich vom Menschen dafür verwendet, dass er tatsächlich überleben kann, also sagen wir mal, trinken und kochen?
Ein Bruchteil nehme ich an.
Das sind 5% dieser 130 Liter, die werden dafür verwendet.
Also 6,5 Liter in etwa.
Und 84% fallen also in den Bereich Hygiene. Toilettenspülung, Körperpflege, Duschen, Wäsche waschen, Geschirrspülen, diese Themen. Und der Rest ist dann für die Bewässerung der Gärten. Das sind immerhin 11%, also es wird mehr sozusagen für die Gärten verwendet als für das persönliche Überleben.
Also aber weniger als für die körperliche Hygiene. Das ist ja auch ein
weitaus weniger. Befund, ne? Weitaus weniger. Und das Interessante ist, dass man von diesen 130 Liter mit Sicherheit etwa die Hälfte eigentlich durch Brauchwasser abdecken könnte. Was kaum gemacht wird noch, vielleicht kommen wir dann später noch darauf zu sprechen, aber Themen wie WC-Spülung, Gartenbewässerung oder auch das Thema Wäsche waschen würde sich eben mit Regenwasser auch machen lassen, wäre vielleicht sogar besser dafür geeignet. Aus verschiedenen Gründen und ist ein Potenzial, eben den persönlichen Wasserverbrauch auch entsprechend
zu reduzieren.
Ich glaube, der Punkt, und Sie haben ihn angesprochen, ist, dass es eben regional und temporär ist, wenn Wasserknappheit auftritt. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, dass Österreich kein Problem hat, aber an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten kann es zu einem Problem werden und kann Wasser zu einem knappen Gut werden. Es gibt ja vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Region und Tourismus die Studie Wasserschatz Österreich. Und auch da ist zum Beispiel die Rede davon, dass durch die Auswirkungen des Klimawandels insbesondere die verfügbaren Grundwasserressourcen in Österreich bis 2050 etwa um mehr als 20% abnehmen werden, während der Bedarf für die österreichische Wasserversorgung bis 2050 um 11-15% zunehmen wird. Steuern wir hier auf eine allgemeine Wasserknappheit zu oder ist das wieder nur temporär und lokal zu sehen?
Vielen Dank für die Frage, Herr Nobel. Ich denke, die lohnt, dass man ein wenig tiefer in das Thema eindringt. Die von Ihnen erwähnte Studie Wasserschatz Österreich ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Grundlage, um das Thema miteinander zu erörtern. Vielleicht sprechen wir mal darüber, was denn der Wasserbedarf in Österreich ist. Wie viel Wasser wird denn tatsächlich in Österreich verbraucht und wofür? Und dann überlegen wir uns, wie viel haben wir an Wasser und wie wird sich das entwickeln und was bedeutet das? Zunächst einmal das Trinkwasser, das immer in aller Munde ist, sind ungefähr 753 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Und das wird aus dem Grundwasser abgedeckt. Also 55% aus Brunnen und 45% aus Quellen.
Das ist das, was den Haushalten sozusagen zur Verfügung steht oder wo die Haushalte entnehmen.
Genau, ja. Das Trinkwasser, das im Wesentlichen die Haushalte verwenden, aber eben nicht nur überall, wo Trinkwasser halt verwendet wird, ist auch Gastronomie, Hotellerie etc. Dieser Bedarf wird sich bis 2050 weiter erhöhen. Das hat was mit der Demografie und mit den Lebensgewohnheiten zu tun. So zwischen 11-15% wird das weiter steigen. Das zweite Thema ist Landwirtschaft, also wie viel Wasser wird für die Landwirtschaft aufgewendet. Das ist ungleich weniger, nämlich 69 Millionen Kubikmeter. Konzentriert sich allerdings auf wenige Monate, weil es vor allem eben für die Bewässerung verwendet wird. Und von den 69 Millionen kommen 64 Millionen Kubikmeter aus dem Grundwasser. Regional vor allem auf den Osten konzentriert, weil dort eben ein Großteil eben des Ackerbaus stattfindet. Es kann aber sein, dass in trockenen Jahren der Bedarf deutlich höher ausfällt. Es kann also um den Faktor 8 auch von Jahr zu Jahr durchaus einmal entsprechend spreizen. Und man geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 eine Verdoppelung dieses Bedarfs auftreten wird. Hat was mit anderen klimatischen Bedingungen zu tun, anderer Art des Ackerbaus. Dann das Thema Viehwirtschaft. Das sind etwa 55 Millionen Kubikmeter pro Jahr und die werden rein aus dem Grundwasser entsprechend bedient. Und auch dort geht man davon aus, dass das weiter steigen wird um vielleicht 22% bis zum Jahr 2050. Auch dort ein steigender Bedarf. Der Großteil des Wassers wird aber in der Industrie verbraucht. Das sind ungefähr 2210 Millionen Kubikmeter pro Jahr, überwiegend für Kühlzwecke. Und weil das so ist, deswegen auch zu 84% aus Oberflächenwasser.
Seen, Flüsse.
Seen, Flüsse, ganz genau. 330 Millionen kommen aus Brunnen, davon etwas mehr als die Hälfte aus ufernahen Brunnen, die durch die Fließwässer entsprechend rasch regeneriert werden. Und man geht davon aus, dass sich der Bedarf für Industrie und Gewerbe bis 2050 nicht großartig verändert wird. Er bleibt etwa auf dem Niveau.
Das heißt, das ist die gute Nachricht, weil ja die Industrie sozusagen rund 70% des gesamten Wasserbedarfs ausmacht und da offensichtlich nicht von einer Steigung ausgegangen wird am Bedarf.
Ja, wobei man davon ausgehen darf, dass nicht nur der Bedarf nicht steigen wird, sondern dass Industrie eben vor allem Oberflächenwässer verwendet und nicht den Grundwasserkörper. Der Grundwasserkörper sind nur etwa 330 Millionen Kubikmeter, wie bereits vorher erwähnt. Und für die Trinkwasserversorgung ist eben der Grundwasserkörper von großer Bedeutung. Deswegen werden wir uns mit dem Thema dann noch ein bisschen beschäftigen. Was bedeutet das? Was sind die verfügbaren Grundwasserressourcen? Wie viel davon kann man eben verwenden, nachhaltig und wie viel eben dann auch nicht mehr? Dann gibt es in Österreich das immer wieder diskutierte Thema der Beschneiung. Und ich gebe zu, ich gestehe, ich bin also leidenschaftlicher Skifahrer. Ich finde es also nicht schlecht, dass man das tut. Die Frage ist halt, wie viel ist das und ist das dann relevant oder nicht relevant? Das sind in Österreich ungefähr 48 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Also schon eine relevante Größe, aber sie ist jetzt nicht von fundamentaler Bedeutung. Und sie wird vor allem zu 90% aus Oberflächenwasser gespeist und nur 10% aus dem Grundwasser. Also der Grundwasseranteil ist relativ klein und es wird zwar bis 2050 davon ausgegangen, dass das auf 65 Millionen Kubikmeter steigen wird, ist aber immer noch von einer, ich würde nicht sagen untergeordneten Bedeutung, aber in einem vertretbaren Rahmen.
Ist das eine ähnliche Größenordnung wie bei Golfplätzen?
Bei Golf ist ein ganz anderes Thema. Also ich bin kein Golfer, deswegen habe ich da keine Leidenschaft, was das betrifft. Aber wenn Sie sich nur die Zahlen anschauen, wird für die Bewässerung und Pflege der Golfplätze ungefähr 4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr aufgewendet. Ist also, ich würde nicht sagen völlig unbedeutend, aber jedenfalls nicht von überragender Bedeutung. Die Größenordnung ist jedenfalls überschaubar.
Heißt das, dass das in einer Größenordnung ist, die grundsätzlich eigentlich vernachlässigbar ist und dass die Kritik daran etwas polemisch ist?
Ich denke, da sollte man versuchen, dass man das große Ganze sieht. Also statistisch gesehen, in Summe ist es von keiner großartigen Bedeutung, ist es gut verdaubar. Allerdings kann das lokal, regional durchaus zu Themen führen. Da kommen wir dann sicher noch dazu, weil die Statistik für das gesamte schöne Land Österreich mag dann zwar brillant sein, aber das hilft Ihnen nichts, wenn Sie halt lokal ein Problem haben mit der Wasserversorgung. Das heißt, da lohnt sich ein zweiter Blick. In Summe ist das Thema gut verdaubar, da gebe ich Ihnen recht. Es ist aber trotzdem wichtig, dass man halt die lokalen Gegebenheiten mit berücksichtigt. Der Gesamtbedarf in Österreich ist also etwa 3,1 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr und davon 1,2 Milliarden aus Grundwasser, 68% Brunnen, der Rest aus Quellen. Und das ist der relevante Teil, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob das eben jetzt nachhaltig ist oder nicht nachhaltig. Jetzt ist das einfach eine Zahl, 1,2 Milliarden Kubikmeter. Die Frage ist halt, wie viel davon darf man dem Grundwasserkörper jedes Jahr entnehmen, wenn man das nachhaltig bewirtschaften möchte? Und das ist derzeit ein Wert von 5,1 Milliarden Kubikmeter, also wesentlich mehr. Das heißt, im Moment wären wir statistisch in Summe auf der sicheren Seite. Aber Sie haben selber erwähnt, dass die verfügbaren Grundwasserressourcen abnehmen werden bis 2050. Da gibt es verschiedene Szenarien, die man überlegt hat, und in dem pessimistischen Szenario geht man davon aus, dass das auf 3,9 Milliarden Kubikmeter pro Jahr zurückgehen wird.
Das ist aber diese Abnahmenhöhe von 23%, genau, glaube ich, die Wasserschatz Österreich ermittelt hat.
Völlig richtig. Ist aber immer noch deutlich mehr, als man in 2050 dann würde entnehmen müssen. Das heißt, in Summe ist es kein Problem. Wir werden also in Österreich genug Wasser haben. Allerdings bedeutet das nicht, dass man nicht regional trotzdem zu einer Unterversorgung kommen könnte. Es wird nämlich dazu kommen, dass die Anzahl der Gebiete mit einer hohen Ausnutzung der Grundwasserressourcen, also über 75%, dass die deutlich steigen wird. Und dass es deswegen notwendig ist, dass man das halt langfristig überlegt, wo das sein wird und dann entsprechende Maßnahmen durchführt. Deswegen ist bei der Wasserversorgung eben der Planungshorizont so wichtig. Das muss man sich überlegen halt für die nächsten Jahrzehnte und nicht nur für die nächsten Wochen. Und die gute Nachricht ist, dass das halt in Österreich passiert. Wie genau, darüber werden wir mit Sicherheit noch sprechen. Man hat auch überlegt, wo werden denn die Bedarfe steigen? Wo ist es denn notwendig, dass man dann auch was an den verfügbaren Grundwasserressourcen verändert? Und man weiß, dass im ungünstigsten Fall der Wasserbedarf aus Brunnen deutlich steigen wird, von derzeit 826 Millionen auf über 1.000 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das heißt, weitere Erschließungen werden notwendig sein. Die gute Nachricht ist, dass das eben entsprechend in der Planung berücksichtigt wird und dass das auch möglich sein wird, das entsprechend zu tun.
Das heißt, die Planung in Österreich, die hat sich diese Studien zu Herzen genommen oder hoffentlich schon früher auch reagiert und versucht, dieses Gleichgewicht zu halten zwischen den Ressourcen, die verfügbar sind, und dem Bedarf, oder besser gesagt darauf zu reagieren. Ich möchte noch gern auf die Industrie zurückkommen, weil sie ja diesen sehr großen Bedarf von 70% ungefähr ausmacht. Da ist ein effizienter Umgang mit Wasser eigentlich ein Gebot. Da wird es wahrscheinlich auch neue technische Möglichkeiten geben. Da spielt, glaube ich, auch sogar schon die künstliche Intelligenz mit hinein. Es geht da um den Begriff des Water Footprint. Wie lässt sich denn der in der Industrie reduzieren?
Ja, Industrie ist ein Oberbegriff. Da muss man natürlich überlegen, welche Art von Industrie meint man. Aber grundsätzlich gilt in der Industrie immer, der Bessere ist der Feind des Guten. Produktivitätsgewinne sind wichtig und wesentlich und sind eigentlich für eine nachhaltige Existenz der Industrie absolut notwendig und verzichtbar. Und jede Verbesserung in den Prozessen führt hoffentlich auch dann dazu, dass man weniger Ressourcen dafür aufwenden muss. Da müsste man also in die Details hineingehen und sich mit den verschiedenen Industrien beschäftigen. Aber die gute Nachricht ist, wenn Sie so wollen, dass Effizienzbemühungen halt dazu führen, dass man auch weniger Ressourcenbedarf hat. Und weil wir über dieses Thema auch schon gesprochen haben, das Thema Nachhaltigkeit und CSRD bezieht natürlich das Thema Wasser und Wasserverbrauch auch mit ein, ist also eine Größe, die man sich als verantwortlicher Unternehmer immer ansehen sollte. Und wenn man weniger Wasser verbraucht, bedeutet das ja nicht nur, dass man dann nachhaltiger ist, sondern man hat auch letztlich weniger Kosten. Und deswegen ist das etwas, mit dem sich die Industrie eben vielorts intensiv beschäftigt.
Also Sie haben schon das Gefühl, dass da auch ein Bewusstsein in der Industrie, auch wenn man es nicht verallgemeinern kann, vorhanden ist, dass wir von einem Gut sprechen, das möglicherweise auch knapp werden kann.
Möglicherweise nicht, weil wir die Angst haben, dass das gut knapp werden könnte, aber die Industrie hat, wenn Sie so wollen, eine intrinsische Motivation, immer besser zu werden, Produktivitätsgewinne zu erzielen, an den Prozessen und deren Effizienz zu arbeiten. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das in Österreich gut adressiert ist, dieses Thema.
Lassen Sie uns auf das Trinkwasser nochmal zurückkommen. Sie haben vorher angesprochen, dass Österreich über diese besondere Situation verfügt, dass rund 5.500 individuelle Wassergenossenschaften verantwortlich für die Qualität des Trinkwassers sind. Das sind sie allerdings nur bis zur Übergabestelle des Gebäudes. Das heißt, ab dem Punkt sind dann die Gebäudebetreiber dafür verantwortlich, dass das Wasser auch an den Entnahmestellen, sprich den Wasserhähnen, sauber hinauskommt. Ist auf diesem Weg, droht hier eine Gefahr? Gibt es da Verbesserungen? Passieren hier Probleme? Es gibt ja da so etwas wie ein Water Safety Plan Konzept auch. Können Sie uns darüber was erzählen?
Ja, ich darf vielleicht nochmal wiederholen, die Trinkwasserqualität in Österreich ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Und es wird auch sehr viel dafür getan, dass das so bleibt. Das, was Sie erwähnt haben, Water Safety Plan, das ist also ein Ansatz, der von der WHO empfohlen wird, um eben systematisch sicherzugehen, dass die Wasserqualität möglichst hoch bleibt. Ist also klassischer Ansatz eines Managementsystems, dass man das System beschreibt, das System bewertet, Maßnahmen definiert zur Risikobeherrschung und dann eben die Wirksamkeit der Maßnahmen auch verfolgt. Also ein sehr schöner klassischer systemischer Ansatz. Und der ist letztlich auch Gegenstand der EU-Trinkwasserrichtlinie, die auch in nationales Recht umgesetzt wurde. Und wenn Sie so wollen.
Plötzlich erst, ne? Seit 2023 ist das richtig, in Österreich verpflichtend?
Das stimmt. Manchmal, das kommt schon vor, dauert die Umsetzung in nationales Recht ein wenig länger. Nicht nur in Österreich, auch in anderen europäischen Ländern ist das so, aber es ist in Österreich eben seit 2023 auch entsprechend nationales Recht umgesetzt. Und das bedeutet, dass diese Wassersicherheitspläne eben auch für spezielle prioritäre Örtlichkeiten notwendig geworden sind. Dazu gehören eben verschiedene Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser oder Altersheime, Bildungseinrichtungen vom Kindergarten über die Schule, verschiedene Beherbergungsbetriebe gehören dazu, Sport- und Ernährungszentren, Freizeitanlagen etc. und auch Strafvollzugsanstalten, also alles, wo größere öffentliche Gebäude mit einem Versorgungsauftrag da sind, ist eben jetzt mit einem Wassersicherheitsplan entsprechend zu versehen. In Österreich gibt es auch einen sogenannten Trinkwassersicherungsplan, der 2023 vom Landwirtschaftsministerium erstellt wurde, in dem man ganz klar die Aufgabenverteilung in Österreich umrissen hat und auch ein 5-Punkte-Programm entwickelt hat, um die Trinkwasserversorgung in Österreich sicherzustellen. Und das eine ist, und auf das haben Sie schon hingewiesen, man möchte die Datengrundlage verbessern, um Prognosen verbessern zu können. Das ist wichtig für die Planung der Wasserversorgung und die Ableitung von Maßnahmen. Man konzentriert sich auf die Forschung zur effektiven, effizienten Nutzung von Wasser, weil das Wasser, das ich nicht verwende, muss ich auch nicht zur Verfügung stellen. Man möchte auch Bewusstseinsbildungsmaßnahmen intensivieren, weil ohne Bewusstseinsbildung gibt es auch keine Verhaltensänderung. Und wie wir vorher schon kurz miteinander besprochen haben, gibt es halt auch im persönlichen Konsum das Potenzial, weniger Wasser zu verbrauchen. Dann eine langfristige Sicherung der Finanzierung der Trinkwasserversorgung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht kann man an der Stelle gleich betonen, dass es eben wichtig ist, dass man Wasser als Teil der kritischen Infrastruktur sieht und dass es gut ist bei solchen Themen, dass das halt in öffentlicher Hand ist, damit man auch tatsächlich langfristige Ziele verfolgt und diese langfristigen Ziele auch ausreichend finanziert sind. In anderen Ländern ist man eine andere Wege gegangen und hat die Wasserversorgung privatisiert. Siehe zum Beispiel nach England, und die Auswirkungen, die das gehabt hat, sind, glaube ich, allgemein bekannt. Unternehmen schauen halt auf den Shareholder Value und nicht unbedingt auf die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Und das ist ein Zielkonflikt, den man sich erspart, wenn das halt in öffentlicher Hand bleibt. Und der fünfte Punkt ist, und das ist auch wichtig, dass man regelmäßig evaluiert, ob denn die Trinkwasserversorgungskonzepte auch wirksam sind, weil die Randbedingungen ändern sich und das, was vielleicht letztes Jahr noch gut und richtig und gescheit war, kann vielleicht in 2 Jahren völlig überholt sein, weil sich durch Klimawandel oder andere Themen die Dinge so verschoben haben, dass halt eine Anpassung der Pläne notwendig ist.
Wer kontrolliert das in Österreich?
Wichtig ist, dass es einen langfristigen Plan gibt, der eben regelmäßig evaluiert wird. Und vielleicht, wenn es darum geht, jetzt nochmal miteinander zu besprechen, wer denn für was die Verantwortung trägt, dann ist das zitierte Ministerium eben letztlich verantwortlich für die Trinkwasserqualität und auch für die Kontroll- und Überwachungstätigkeiten. Und die Behörde, die das sozusagen umsetzt, ist jeweils der Landeshauptmann als Vertreter der Landesregierung. Und die Landesregierung behelfen sich dann verschiedener dafür qualifizierte Organe, um die Überprüfungen durchzuführen. Das sind im Wesentlichen dann akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen, die eben dann die Tests, Wasserqualität etc. durchführen. Und die Wasserversorgungsunternehmen sind eben, je nachdem, welche Wassermenge sie pro Jahr zur Verfügung stellen, in verschiedenen Kadenzen dazu verpflichtet, dass sie diese Überprüfungen durchführen lassen, um sicherzustellen, dass eben die Qualität des Wassers an der Übergabestelle von einwandfreier Qualität ist.
Ich möchte gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen, wo ich davon gesprochen habe, dass 470 Gemeinden laut Greenpeace davon betroffen sein könnte, dass Wasserknappheit für sie besteht. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass grundsätzlich Österreich wunderbar aufgestellt ist, lokal und regional, aber es Probleme geben kann. Das ist so, wie wenn man sagt, Österreich ist ein reiches Land, das hilft nicht denen, die auf der Straße betteln müssen, weil sie nicht genug haben. Das heißt, die regionale und temporäre Situation ist dennoch zu bedenken. Sind Sie da zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit offiziellen Wasserbeschränkungen haushalten können, dass das selten bei uns passieren wird? Oder kommt zumindest auf manche Regionen zu gewissen Zeitpunkten Situationen in Frankreich zu, wo man die Pools nicht mehr befüllen darf und Autos nicht mehr waschen oder Rasenflächen nicht mehr gießen, wenn es mehr als 25 Grad hat?
Gut, das ist jetzt nicht nur eine Frage gewesen, sondern eine ganze Reihe. Vielleicht beginnen wir bei der letzten Frage, weil sie, denke ich, auch ganz allgemein beantwortet werden kann. Dass man untertags bei hohen Temperaturen den Rasen sprengt, ist grundsätzlich nicht gescheit, weil der Verdunstungsverlust so groß ist, dass man das Wasser nicht effizient einsetzt.
Der Rasen wird deswegen nicht grüner.
Er wird deswegen nicht grüner. Es ist besser, das halt entweder am Tagesbeginn oder am Tagesende zu machen. Dann ist der Verdunstungsverlust kleiner. Also ein kleiner grundsätzlicher Hinweis. Es lohnt sich ein Blick ins Detail. Wenn man sich überlegt, wie wird sich das Thema weiterentwickeln, hatten wir vorher schon besprochen, dass es regional durchaus dazu kommen wird, dass die Ausnutzung des verfügbaren Grundwassers eben relativ hoch werden wird. Und Greenpeace in der Studie geht ja von einer hohen Anzahl von Gemeinden, die theoretisch betroffen sein könnten. Die gute Nachricht ist, dass das eben in der Planung entsprechend berücksichtigt wird und dass man dafür entsprechend langfristig Vorkehrungen trifft durch zusätzliche Brunnen, Verbessern der Wasserversorgungsanlagen etc. Also das ist ein Thema, das im Blick ist und wo es auch entsprechende Maßnahmen gibt. Man darf es aber nicht unterschätzen. Wir haben, das wird sicher auch nicht der Aufmerksamkeit entgangen sein, immer wieder das Problem, dass zwar grundsätzlich das Wasser verfügbar ist auf diesem Planeten, es wird auch nicht weniger, Aber die Art und Weise, wie es am Planeten verteilt wird, hat sich doch einigermaßen verändert. Das heißt, es gibt weniger regelmäßige Niederschläge. Wenn es Niederschläge gibt, gibt es halt mittlerweile viel häufiger sogenannte Starkregenereignisse.
Die aber dann auf einem Boden treffen, der es nicht aufnehmen kann, weil er vielleicht davor ausgetrocknet ist.
Ja, da gibt es sowas, das man nennt die Wasserrückhaltefähigkeit oder Wasserrückhaltekapazität. Und die wird halt umso schlechter, je stärker der Boden versiegelt ist. Und das ist in Österreich sehr wohl ein Thema. Also der Grad der Bodenversiegelung ist, wenn man sich die Statistik anschaut, in Europa schon ganz, ganz vorne dabei. Und das ist sicher ein Thema, das man in den Fokus nehmen sollte. Warum? Wenn Sie sich überlegen, wie viel Wasser fällt in Österreich pro Jahr, dann ist das eine unglaubliche Menge. Das sind etwa 100 Milliarden Kubikmeter Wasser, die statistisch gesehen über Österreich niedergehen. Und was meinen Sie, wie viel davon kommt man tatsächlich in den Grundwasserkörper?
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Man geht davon aus, dass das ungefähr 27% sind. Der Rest fließt sozusagen ab als Oberflächenwasser. Das heißt, es hätte enormes Potenzial. Wenn man den Boden weiter versiegelt, wird halt dieser Anteil noch kleiner werden. Wenn man die Versiegelung rückführt und die Wasserrückhaltekapazität verbessert, hat man hier Potenzial. Und das sollte man versuchen, auch entsprechend zu adressieren. Dadurch wird nämlich nicht nur die Speicherung sozusagen des Regenwassers verbessert, sondern es wird auch verhindert, dass eben zu viel Oberflächenwasser entsteht. Und damit hoffentlich auch weniger Überschwemmungen. Also diese Dinge hängen sehr eng zusammen. Das heißt, wir wären alle gut beraten, wenn wir dem Thema Bodenversiegelung entsprechende Aufmerksamkeit widmen würden. Dann zum Thema Klimawandel und Einfluss auf die verfügbaren Wasserressourcen wird es auch so sein, dass weniger Schnee fällt, die Gletscher abschmelzen und daher das Schmelzwasser auch weniger werden wird. Das ist ein Thema, an dem kommt man auch nicht vorbei. Und durch den Anstieg der Lufttemperatur kommt es zu einem Effekt, dass die, ist ein sehr schönes Wort, die Evapotranspiration entsprechend zunimmt, also die Verdunstung. Und in letzter Konsequenz führt es dazu, dass es längere Trockenphasen geben wird im Sommerhalbjahr und dass es zu einer Verschiebung der Niederschläge vor allem in die Winter- und Frühjahrssaison kommen wird. Also das sind klimatische Verschiebungen, die passieren, die können wir heute schon sehen. Vor denen darf man die Augen nicht zumachen. Aber selbst wenn man das alles berücksichtigt, wie vorher bereits miteinander diskutiert, wird auch 2050 die verfügbare Grundwasserressource noch so hoch sein, dass man Österreich gut versorgen kann und die Probleme, die regional auftreten würden, wenn man nichts tut, die sind adressiert und werden sich vielleicht bis auf wenige Ausnahmen noch gut beherrschen lassen.
Das klingt nach einem Schlusswort. Also wir haben den Bogen gespannt von grundsätzlich wasserreich bis lokal gefährdet. Das heißt, man kann die hysterisch auf die Situation reagieren, beruhigen. Österreich hat, so wie ich das heute gehört habe, langfristige Pläne und macht sich Gedanken darüber und ist vorbereitet auf das, was passieren kann bei steigendem Wasserbedarf, bedingt durch Bevölkerungszunahme, durch den Einfluss des Klimawandels. Gleichzeitig habe ich auch rausgehört, dass man dennoch ein Bewusstsein dafür entwickeln sollte, dass es lokal Probleme gibt. Da ist man persönlich aufgefordert, wenn ich das richtig verstehe, auch am Wasserverbrauch ein bisschen nach unten zu drehen. Da ist die Industrie gefordert mit Effizienzmaßnahmen. Gleichzeitig besteht kein Anlass, sich großartige Sorgen zu machen. Ist das so zusammenzufassen oder hätten Sie ein anderes Schlusswort?
Na, es ist eine, glaube ich, sehr gute Zusammenfassung. Man darf vielleicht nochmal klar betonen, dass das in Österreich gut ist, dass die Wasserversorgung eben in öffentlicher Hand ist, weil das ist Teil der kritischen Infrastruktur. Sowas muss man langfristig planen, insbesondere weil sich die Randbedingungen sehr, sehr stark verändern. Das ist eine sehr, sehr gute Vorbedingung für eine gute Zukunft. Die Statistiken sprechen ganz klar dafür, dass sich Österreich gut wird versorgen können und dass die regionalen Themen adressierbar sind und bewältigbar. Allerdings sind es Herausforderungen, die man schon noch bewältigen muss. Da wird man auch entsprechend Geld investieren müssen. Wie bereits vorher erwähnt, sind dafür auch Mittel reserviert. Kann man der verantwortlichen Politik nur Mut zusprechen, diesen Weg weiter zu verfolgen. Das wird Geld kosten, das darf Geld kosten, das muss auch Geld kosten. Und was Sie gesagt haben zum Thema Wasserverbrauch reduzieren, ich denke, das ist ein Appell, der betrifft uns alle. Wir verwenden viel Wasser und wenn es weniger Wasser wird, gibt es auch weniger Knappheit. Das ist so, da ist Bewusstseinsbildung mit Sicherheit ein gutes und wichtiges Thema. Und vielleicht noch einmal betont, das Thema Bodenversiegelung in Österreich ist eines, das sollten wir auf jeden Fall noch stärker in den Fokus nehmen. Da, glaube ich, sind Verbesserungen notwendig.
Ja, dann danke ich für Ihre Erklärung und Ihre Analyse, die wie immer von einem realistischen Optimismus geprägt ist. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Lenobel. Dankeschön.
Das war der Pressepodcast zum Thema: Wird Wasser in Österreich zum knappen Gut? Vielen Dank fürs Zuhören.